Zu Anfang bete ich noch mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du zu uns redest. Du redest in unser Leben hinein, weil wir dich brauchen. Du redest durch dein Wort. Und so bitte ich dich darum, dass ich dein Wort verkünde und dass das geschieht, dass du so wirkst, wozu du dein Wort ausgesendet hast. Herr, schenk, dass wir aufmerksam sind, dass wir offene Ohren, offene Herzen dafür haben, was du uns sagen willst. Denn es ist wichtig für unser Leben. Herr, du hast uns gemacht und du weißt, was gut ist für unser Leben. Ja, so lass das geschehen. Nur mit deinem Wirken ist das möglich. Ich danke dir dafür. Amen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wie zeigen wir einem Menschen unsere Liebe? Wir schenken Blumen, sagen nette Worte, umarmen einander. Und wenn ich mir die Kinder so ansehe, dann muss ich an meine eigenen Kinder denken, wie sie mir hin und wieder etwas schenken. Manchmal haben sie etwas gemalt oder gebastelt und es ist immer wieder schön, ihre Liebe zu mir zu sehen. Aber kann Liebe auch zu etwas führen, das dem anderen zunächst überhaupt nicht gefällt? Und ich denke, ihr Kinder habt da auch schon die Erfahrung gemacht, manchmal betrüben euch eure Eltern mit Entscheidungen. Und warum tun sie das? Das ist ganz wichtig, dass ihr daran denkt, weil sie euch als ihre Kinder lieben. Und sie wissen, dass diese Entscheidungen für die Erziehung von euch gut und notwendig sind. Wir beschäftigen uns heute mit Matthäus 18, die Verse 15 bis 20. Und Jesus spricht hier über etwas, das zunächst auch nicht unbedingt nach Liebe aussieht. Trotzdem ist es für den Wachstum im Glauben und für die Heiligung von uns sehr wichtig. Dieses Vorgehen ist bei vielen als Gemeindezucht bekannt. Und der Name klingt schon so, es ist oft recht negativ gesehen, weil dieser Abschnitt einfach oft nicht richtig verstanden wird und man vielleicht auch schlechte Erfahrungen hat. Umso wichtiger ist es, darüber nachzudenken, denn es ist Gottes Wort und er meint es gut mit uns. Und ich würde sagen, wir sollten diesen Vorgang deswegen auch eher Wiederherstellung nennen. Denn es geht nicht darum, einen Menschen irgendwie fertig zu machen. Es geht darum, einen Menschen zurückzugewinnen. Und darum lautet das Thema der heutigen Predigt: Liebe ringt um Wiederherstellung. Und in diesem Abschnitt wird zum ersten Mal von der Ortsgemeinde gesprochen. Die Gemeinde war im Alten Testament noch eine Art Geheimnis. Es war noch nicht offenbart, dass es eben eine Zeit der Gemeinde geben wird von Juden und Heiden, bevor Jesus seine Herrschaft hier auf Erden antritt. Jesus spricht hier also von etwas Neuem. Aber gleichzeitig geht es hier in dem Text um etwas, das gar nicht neu ist. Wir sollen Gott ehren. Das war schon im Alten Testament klar. Gott ist heilig und so sollen auch wir heilig sein. Und in diesem Kontext des Textes bedeutet es, Gemeinde lebt und fördert Heiligung zur Ehre Gottes. Wir werden nun Matthäus 18, die Verse 15 bis 20, Vers für Vers durchgehen und dabei folgende Punkte betrachten. Wann soll ich aus Liebe zur Umkehr rufen? Wie soll aus Liebe zur Umkehr gerufen werden? Und als letztes, der gute Hirte ist mit uns. Beginnen wir mit dem ersten Punkt. Wann soll ich aus Liebe zur Umkehr rufen? Und Jesus beginnt hier den Abschnitt mit folgenden Worten. Vers 15. Wenn aber dein Bruder sündigt, damit wir überhaupt sehen können, wo ein Gläubiger in Sünde lebt, müssen wir eine enge Beziehung zu ihm haben. Ich muss ihn im Alltag kennen. Ich kenne seine Lebensumstände. Ich weiß, was ihn beschäftigt. Wir lassen uns als Gemeinde sozusagen gegenseitig in unser Leben hineinblicken. Und dabei entsteht eben auch Vertrautheit. Vertrautheit ist die Basis dafür, dass wir überhaupt einander zuhören, auch gerade wenn es um kritische Dinge geht. Wer eben weiß, dieser Mensch kennt mich, er liebt mich und er meint es gut mit mir, dann kann ich seine kritischen Worte viel besser annehmen. Wir brauchen deshalb Beziehungen, in denen wir einander wirklich kennen. Wir sind alle Sünder und manchmal sehen wir unsere eigenen Sünden überhaupt nicht. Manchmal brauchen wir den Blickwinkel eines anderen Menschen, damit wir erkennen können, was in unserem Leben nicht mit Gottes Wort übereinstimmt. Und deswegen ist es so wichtig, Teil einer Gemeinde zu sein. Jeder von uns trägt da Verantwortung für den anderen. Das sehen wir zum Beispiel auch daran, dass Gott jedem einzelnen Gemeindeglied besondere Gaben gegeben hat. Und diese Gaben dienen zur Auferbauung des anderen. Und ebenso ist es eben so, dass wir aufgerufen sind, den anderen bei seiner Heiligung zu helfen. Direkt vor unserem Text erzählt Jesus das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Das kleinste Schaf ist Jesus so wichtig, dass er 99 zurücklässt, um das eine wiederzugewinnen. Und Jesus will uns gebrauchen. Wir sollen eben nicht wegschauen, sondern der Person nachgehen. Wir sollen darum ringen, ihn zurückzugewinnen. Weiter im Text. Wenn aber dein Bruder sündigt. In anderen Übersetzungen finden sich an dieser Stelle die Ergänzung an dir sündigt. Sünde fällt uns natürlich häufig auf, wenn sie an uns geschieht. Und darauf bezieht sich auch der Kontext im ganzen Kapitel. Ab Vers 21 geht Jesus ja auf die Frage der Vergebung ein. Und die wird ja dann besonders notwendig, wenn eben Menschen aneinander sündigen. Aber im gesamten biblischen Zusammenhang macht unser Herr deutlich, wir sollen nicht nur Menschen gewinnen, wenn sie an uns gesündigt haben. Paulus beschreibt diesen Auftrag zum Beispiel in Galater 6, die Verse 1 und 2. Wird auch gleich eingeblendet. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurück. Und dabei gebt auf euch selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten, und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Okay, also wir sehen hier, wir haben generell den Auftrag dazu. Und wir werden später den Text auch nochmal näher betrachten. Aber eine Sache ist noch wichtig. Bevor ich den anderen auf seine Sünde anspreche, muss ich mich selbst prüfen. Und da sagt Jesus etwas in Matthäus 7, 1 bis 5 zu. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist? Den Balken in deinem Auge nimmst du nicht wahr. Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will deinen Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Wichtig festzuhalten ist hier, Jesus verbietet nicht grundsätzlich, Sünde beim anderen anzusprechen. Denn er sagt ja am Ende, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Es geht vielmehr darum, wie und aus welcher Haltung heraus wir es tun. Jesus hat hier wohl auch die Pharisäer im Sinn, die er als Heuchler bezeichnet. Sie stellen sich selbst als etwas Besseres dar und suchen den kleinsten Fehler bei den anderen. Und gleichzeitig übersehen sie ihre eigene große Sünde der Unbarmherzigkeit. Statt anderen zu helfen, ihre Lasten zu tragen, legen sie anderen Lasten auf, unbarmherzig. Deshalb brauchen wir eine demütige Haltung. Wir müssen uns bewusst sein, wir kämpfen selbst mit Sünde. Und weil wir wissen, wie sehr wir selbst Gottes Gnade brauchen, können wir mit anderen in Demut umgehen, sie auf Sünde ansprechen. Wir müssen dabei nicht perfekt sein, bevor wir einen anderen auf seine Sünde ansprechen. Denn dann könnten wir das niemals tun. Denn wir sind alles Sünder und wir werden nie perfekt sein. Aber wir dürfen unsere Sünde nicht tolerieren. Wir müssen gegen sie kämpfen. Auch hier ist der weitere Zusammenhang mit Matthäus 18 wichtig. Ab Vers 21 geht es ja um Vergebung und dann um das Gleichnis vom Schalksknecht. Und da wird deutlich, wir vergeben, sind gnädig und geduldig, weil wir wissen, wie viel uns selbst vergeben wurde. Und mit dieser Haltung gehen wir zu unseren Glaubensgeschwistern. Wir wollen nicht zeigen, ich weiß es besser als du, sondern ich möchte dir dienen. Ich möchte, dass du wieder mit Gott im Reinen bist. Diese Haltung macht es dem anderen leichter, Kritik anzunehmen. Wir sind also keine Richter, die von oben herab andere verurteilen. Das steht nur allein Gott zu. Wir stehen als Sünder Seite an Seite. Der Unterschied ist nur manchmal, ich möchte meinem Bruder, meiner Schwester helfen, ihre Sünden zu erkennen, damit sie umkehren. Wir müssen auch darauf achten, dass wir klar ein Verhalten erkennen, das eindeutig gegen Gottes Wort steht. Es darf eben nicht um etwas gehen, das wir irgendwie vermuten. Wir dürfen keine sündhafte Einstellung unterstellen. Es geht um reine Taten, die beobachtet werden können. Und der Prozess der Wiederherstellung sollte unabhängig von der Schwere der einzelnen Sünde betrachtet werden. Es geht also nicht um besonders schwere Sünden wie beispielsweise Ehebruch oder so. Es geht um alle Dinge. Es ist alles möglich. Auch Sachen, die wir als Menschen vielleicht als Kavaliersdelikt ansehen, wie zum Beispiel Steuerhinterziehung oder Schwarzarbeit. Und gleichzeitig müssen wir eben verstehen, Jesus beschreibt hier nur ein Muster für den Prozess der Wiederherstellung. Es ist kein reines Gesetz, was immer steif eins zu eins so gemacht werden muss, unter allen Umständen. Denn die Bibel zeigt uns, dass es auch in bestimmten Situationen Abweichungen geben kann von diesem Muster. Zum Beispiel schreibt Petrus in 1. Petrus 4, Vers 8, vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Nicht jede Sünde muss sofort angesprochen werden und verlangt auch nicht immer einen Wiederherstellungsprozess. Wir müssen uns da einfach fragen, ist es ein einmaliger Ausrutscher oder erkennen wir ein Verharren in Sünde, eine wiederkehrende Sündenmuster? Und kämpft die Person schon gegen diese Sünde an? Also ist da die Person schon dabei und ich würde das eher noch verschlimmern, wenn ich jetzt nochmal einen oben drauf gebe. Manchmal ist es besser, Fehltritte mit Barmherzigkeit und Gnade zu begegnen und dann lieber für die Person zu beten. Wenn wir das nicht machen würden, dann würde es hier in der Gemeinde fürchterlich zugehen. Wir würden wie Polizisten herumlaufen und uns gegenseitig Strafzettel für Sünde erteilen. Warum? Weil bei jedem von uns viel Sünde ist. Wir sind alles Sünder. Aber wir wollen uns doch nicht niedermachen. Wir wollen einander helfen. Es geht darum, den anderen zu gewinnen. Nicht aus Stolz, nicht als Richter und auch nicht kleinlich, sondern aus Liebe. Denn Liebe ringt um Wiederherstellung. Kommen wir zum zweiten Punkt der Predigt. Wie soll aus Liebe zur Umkehr gerufen werden? Und Jesus macht ja mehrere Schritte deutlich und wir gehen jetzt jeden einzelnen Schritt durch. Jesus sagt in Matthäus 18, Vers 15 weiter, wenn aber dein Bruder sündigt, so gehe hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dein Wort hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Jesus gibt hier einen klaren ersten Schritt. Konfrontiere ihn alleine. Wenn du eine Sünde bei deinen Geschwistern siehst und eben auch diese eben besprochene Prüfung durchgeführt hast, dann ist es deine Aufgabe, diese Person unter vier Augen anzusprechen. Und wir merken, das ist gar nicht einfach. Denn wenn wir einen Menschen auf seine Sünde ansprechen, tragen wir in gewisser Weise seine Last. Warum? Vielleicht ist die Beziehung danach belastet. Vielleicht beschäftigt uns die Situation so sehr, dass uns sozusagen sogar der Schlaf geraubt wird. Und es ist verständlich, dass wir solchen Gesprächen gerne aus dem Weg gehen wollen. Und es besteht eben auch eine große Versuchung darin, zuerst mit anderen Personen darüber zu sprechen. Vielleicht dem Ehepartner oder einem guten Freund. Vielleicht möchten wir auch einfach nur einen guten Rat einholen. Aber wir reden über die Person, statt mit der Person zu reden. Und daraus kann sozusagen auch Lästerung entstehen. Statt der Person zu helfen, werden wir versucht, uns an der Sünde des anderen größer zu machen. Wir fühlen uns dann besser. Und wir haben schon betrachtet, wie Jesus uns in Matthäus 7 vor dieser Heuchelei warnt. Wenn wir uns unsicher sind oder Angst davor haben, diese Person anzusprechen, dann sollten wir zunächst viel beten, mit Gott reden, anstatt mit anderen Personen. Gott zeigt uns den richtigen Weg auf und gibt uns Mut für alles Notwendige. Und wenn wir erstmal unter vier Augen mit der Person sprechen, ist es für sie eben auch wesentlich einfacher, diese Kritik anzunehmen und umzukehren. Wenn schon einige Bescheid wissen, dann wird es für die Person viel schwerer, diese Schuld dann auch noch offen zuzugeben und umzukehren. Und wir wollen doch helfen und nicht bloßstellen. Jesus sagt in unserem Text dann weiter: So hast du deinen Bruder gewonnen. Jesus sagt hier nicht, du hast deinem Bruder bewiesen, dass du Recht hast. Und das zeigt uns, worum es hier geht. Wir wollen die Person für die Sicht Gottes gewinnen. Wir wollen sie davon überzeugen, wie Gott ihr Handeln sieht. Wir wollen ihr helfen zu erkennen, mein Verhalten ehrt Gott nicht und ich muss meine Schuld anerkennen und Buße tun. Wir haben in diesem Zusammenhang ja schon Galater 6 gelesen, die Verse 1 und 2. Und dort heißt es ja, dass wir die Person im Geist der Sanftmut wieder zurechtbringen sollen. Und dieses Zurechtbringen bedeutet, etwas wieder in dem ursprünglich nützlichen Zustand zu bringen. Wie wenn man eben Netze flickt, die nach dem Fischen gerissen sind. Dann werden die geflickt, damit man sie nachher wieder gebrauchen kann. Wir wollen, dass dieses Glied am Leib Jesu wieder richtig funktioniert. Dass es wieder seinem Haupt Jesus Christus und der Gemeinde dient. Und so letztendlich das Haupt Jesus Christus geehrt wird. Man kann es auch so verstehen, dass wenn ein Arm ausgerenkt ist, dann funktioniert das Körperteil nicht mehr richtig. Der Arm muss eingerenkt werden. Und dieses Einrenken ist unangenehm. So kann es auch mit der liebevollen Konfrontation mit Sünde für beide Seiten sein. Aber sie geschieht eben nicht, um Schmerz zuzufügen, sie geschieht, um Wiederherstellung zu ermöglichen. Darum müssen wir immer wieder daran denken. Es geht um einen Dienst aus Liebe. Wir wollen nicht aufeinander draufschlagen. Wir wollen keine Rache üben, wir wollen dem anderen keine zusätzliche Last aufladen, sondern einer trage des anderen Lasten. Galater 6, Vers 2. Und wenn wir die Person gewonnen haben, dann ist der Prozess der Wiederherstellung auch beendet. Egal wie schwer die Sünde war, wenn der Mensch seine Sünde anerkennt, umkehrt, auch um Vergebung bittet, dann ist unser Ziel erreicht. Die Person ist wiederhergestellt. Wenn natürlich etwas vorliegt, wodurch nicht nur gegen Gott gesündigt wurde, sondern auch die Person vor dem Strafrecht schuldig geworden ist, dann ist es sinnvoll, die Person auch zu ermutigen, ja, sich selbst anzuzeigen, die Verantwortung zu übernehmen für das Handeln. Das ist ein wichtiger Schritt bei der Umkehr. Kommen wir zum nächsten Schritt. Jesus sagt in Matthäus 18, Vers 16 Folgendes. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch ein oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugenmund jede Sache bestätigt wird. Wenn die Person eben ihre Sünde nicht anerkennt, nicht um Vergebung bittet bei Gott und Menschen und sie keine Bereitschaft zur Umkehr zeigt, dann sollen wir den zweiten Schritt der Wiederherstellung gehen. Hole ein oder zwei Zeugen dazu. Auch da müssen wir etwas vorsichtig sein. Es kann nämlich durchaus sein, dass der Kampf mit einer bestimmten Sünde länger dauert. Vielleicht fällt es der Person trotz ehrlicher Buße immer wieder schwer und sie fällt in die Sünde. Entscheidend ist die Frage, will die Person ihre Sünde anerkennen? Will sie mit Gottes Hilfe dagegen kämpfen? Nur Unbußfertigkeit führt zum nächsten Schritt. Nicht die bloße Tatsache, dass jemand noch immer mit seiner Sünde kämpft und auch mal fällt. Also sagt Jesus nun in unserem Text, so nimm noch einen oder zwei mit dir. Diese Personen sollten neutral sein und der beschuldigten Person grundsätzlich auch positiv gegenüberstehen. Entscheidend ist, sie sollen die Sache objektiv anhören. Sie sollen nicht einfach automatisch sich auf die Seite des Klägers schlagen und helfen sozusagen, den Angeklagten niederzumachen. Sinnvoll ist es zum Beispiel auch, Freunde der Person hinzuzuziehen, weil sie kennen die Person auch gut und können gut helfen, diese Situation aufzuklären und einzuordnen. Und dieses Prinzip der zwei oder drei Zeugen finden wir im Alten Testament. Es ist nichts Neues. Dadurch sollte der Beschuldigte vor Willkür und ungerechten Anschuldigungen geschützt werden. Und es ist auch hier so. Deshalb sollten wir sehr sorgfältig überlegen, wen wir zu diesem Gespräch mitnehmen. Sie sollten vertrauenswürdig sein. Menschen, die gut in Schrift bewandert, weise und in der Gemeinde angesehen sind. Jesus erklärt in unserem Text auch, warum diese Personen dazukommen sollen, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt wird. Diese neutralen, vertrauenswürdigen Personen sollen sowohl die Kritik als auch die Entgegnung des Beschuldigten objektiv anhören. Sie sollen untersuchen, hat derjenige, der die Kritik vorbringt, hat er recht? Liegt hier wirklich Sünde vor? Und liegt tatsächlich Unbußfertigkeit vor? Und dieser Prozess muss nicht in einem einzigen Treffen laufen. Es kann mehrere Gespräche dauern, bis er abgeschlossen ist. Das Ziel ist nicht, möglichst schnell irgendwie ein Urteil zu fällen. Das Ziel ist immer noch, den Bruder zu gewinnen. Die ein oder zwei Personen kommen auch nicht nur einfach dazu, um die Situation später zum Beispiel vor der Gemeinde zu bezeugen. Sie selbst sollen auch darum sich bemühen, die Person selbst zu überzeugen. Sie sollen selbst daran mitwirken, dass die Person gewonnen wird. Denn schon im nächsten Vers sagt Jesus ja wieder, wenn er aber nicht hört, was eben deutlich macht, auch diese Zeugen wirken auf den Beschuldigten ein. Wir lesen weiter in Matthäus 18, den Vers 17. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Jetzt kommen wir zum dritten Schritt, bringe es vor die Gemeinde. Und vielleicht denken wir jetzt an dieser Stelle, ist das nicht lieblos? Warum soll die ganze Gemeinde von dieser Sache erfahren? Damit wird doch der Ruf dieser Person geschädigt. Und ja, es ist unangenehm. Und ja, der Ruf der betroffenen Person kann dadurch tatsächlich geschädigt werden. Und deshalb fällt uns dieser Schritt auch so besonders schwer. Aber wer ist eigentlich der Herr dieser Gemeinde? Jesus Christus. Und deshalb bestimmt auch er, wie seine Gemeinde leben und wachsen soll, wie sie mit Sünde und Unbußfertigkeit umgehen sollen. Und wenn Jesus diesen Schritt anordnet, können wir dann behaupten, dass er ein harter und liebloser Herr ist? Auf keinen Fall. Jesus hat seine Liebe zu uns bereits vollkommen bewiesen. Er hat für unsere Sünden am Kreuz bezahlt. Und das, obwohl es überhaupt nicht gerecht ist. Also wir haben das überhaupt nicht verdient. Und das zeigt, was Liebe ist. Er ist Liebe. Und denkt dann nochmal an das Gleichnis vom guten Hirten, direkt vor unserem Text. Das kleine verlorene Schaf ist Jesus überaus wichtig, dass er 99 zurücklässt, um das eine zurückzugewinnen. Das zeigt uns das Herz Jesu. Dieses eine Schaf ist ihm so wichtig. Und auch so ein Herz sollen wir als Gemeinde haben. Wenn jemand sich auf dem Weg der Sünde befindet und unbußfertig bleibt, dann sollen wir ihn nicht einfach laufen lassen, sondern nachgehen und helfen. Warum empfinden wir diesen Schritt als so schlimm? Ich denke, unser Herz ist schwach. Wir kennen uns doch selbst. Die Menschenfurcht ist groß. Wir haben Angst davor, was andere denken. Und wir haben Angst davor, dass wir unseren Ruf verlieren. Und deswegen empfinden wir es auch als so schlimm, wenn der Ruf einer Person vor der Gemeinde geschädigt wird. Doch hier brauchen wir eine andere Perspektive. Wir sollten nicht in erster Linie von der Menschenfurcht bestimmt sein, sondern in der Furcht des Herrn leben. Denn eigentlich ist es für die betroffene Person jetzt schon sehr schlimm, weil Jesus ihre Unbußfertigkeit sieht. Jesus sieht die Sünde und das verhärtete Herz. Und Jesus weiß, diese Person befindet sich in größter geistlicher Gefahr. Jesus liebt diesen Menschen zu sehr, um seine Unbußfertigkeit einfach zu ignorieren. Liebe ringt um Wiederherstellung. Und manchmal bedeutet Liebe, dass nicht mehr nur ein oder zwei Menschen um einen Menschen ringen. Manchmal muss die ganze Gemeinde um ihn ringen. Wir gehen weiter in unserem Text. Ende Vers 17. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Damit kommen wir zum vierten und letzten Schritt in diesem Prozess. Die Gemeinde soll auch um die Personen ringen. Und dabei sollen sie den Zeugen vertrauen. Denn wir haben doch gesehen, es sollen vertrauenswürdige, objektive Personen sein. Sie haben die Sache bereits gewissenhaft geprüft und auch versucht, die Personen zu gewinnen. Und deshalb sollten jetzt nicht die Gemeindeglieder einfach auf die Seite der betroffenen Personen rüberwandern und sich an ihre Seite stellen und einfach alles in Frage stellen oder eben auch irgendwie mitleidig trösten. Denn die Zeugen haben bereits viel Zeit, viele Stunden, viele Gespräche investiert. Und wenn dann eben Geschwister anschließend zu der Person gehen und ihr vermitteln, ja, eigentlich ist das gar nicht so schlimm, dann machen sie diese ganze Wirkung des Prozesses kaputt. Sie stören das. Vielleicht denkt jetzt der ein oder andere, aber ich weiß doch gar nicht genau, was in den Gesprächen passiert ist. Die Zeugen können häufig nicht alles berichten, was in den Gesprächen gelaufen ist. Die Zeugen müssen viele Informationen zusammenfassen. Und es kann auch sein, dass sie bestimmte Details zum Schutz des Opfers oder beteiligter Personen einfach auch nicht weitergeben können. Und auch hier, dieser Schritt muss nicht in einem einzigen Gemeindetreffen beschränkt werden, sondern kann sich auch über einen längeren Zeitraum erstrecken, damit eben auch Gemeindeglieder die Gelegenheit bekommen, sich um die Personen zu bemühen, zu versuchen, sie zu überzeugen, dass sie umkehren müssen. Am Ende des Verses sagt Jesus, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Im jüdischen Kontext waren Heiden und Zöllner kein Teil der jüdischen Gemeinschaft. Man wollte mit ihnen nichts zu tun haben. Ein Mensch, der anhaltend unbußfertig bleibt soll nach diesem langen Prozess der Wiederherstellung also aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden. Aber hatte Jesus nicht Umgang mit Zöllnern? Warum hatte er Umgang mit ihnen? Weil er die Verlorenen erreichen wollte. Und Jesus hat uns auch allgemeine Nächstenliebe gelehrt. Deshalb bedeutet der Ausschluss aus der Gemeinde eben nicht, mit diesen Menschen wollen wir nichts mehr zu tun haben. Ganz im Gegenteil, wir sollen die Person weiterhin liebevoll begegnen und auch im Gottesdienst als Gast willkommen heißen. Gleichzeitig muss aber auch deutlich werden, ein Gemeindeausschluss ist mehr als das Entfernen eines Namens von der Mitgliederliste. Die Person ist nicht mehr Teil unserer Gemeinschaft als Gemeinde. Das muss im praktischen Gemeindeleben sichtbar werden. Paulus beschreibt diesen Gedanken in 2. Thessalonicher 3, erst in Vers 6 und dann später nochmal weiter. Ich lese erst Vers 6. Wir gebieten euch aber, Brüder im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich und nicht nach der Überlieferung wandelt, die sie von uns empfangen haben. Jetzt die Verse 14 und 15. Wenn aber jemand unserem Wort durch den Brief nicht gehorcht, den bezeichnet, habt keinen Umgang mit ihm, damit er beschämt wird. Und seht ihn nicht als einen Feind an, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Wir sehen hier deutlich, es geht um einen deutlichen Einschnitt in der Gemeinschaft mit dieser Person. Aber es geht eben nicht um Hass und Feindschaft. Wir sollen uns von der Person zurückziehen. Das kann bedeuten, dass wir zum Beispiel keine Gemeinschaft mehr in Hauskreisen mit der Person haben oder in Gruppentreffen. Es kann sich auf unsere Gespräche mit der Person auswirken, die nun nicht mehr so tiefgründig und eng verbunden sind, weil wir sind nicht mehr eins. Wir sprechen lieber über das Evangelium und ermutigen die Person zur Umkehr. Paulus sagt ja auch, damit er beschämt wird. Auch das klingt sehr hart. Aber diese Beschämung verfolgt ein Ziel. Die Person soll die Folgen ihrer Unbußfertigkeit deutlich spüren. Sie soll erkennen, es kann nicht so weitergehen wie bisher. Und die Gemeinde macht eben dadurch deutlich, Unbußfertigkeit ist nicht egal. Aus 1. Korinther 5, 1 bis 11, da wird ein unzüchtiger Mann beschrieben und die Gemeinde toleriert das. Paulus macht an dieser Stelle deutlich, ein unbußiger Mensch muss am Ende des Prozesses der Wiederherstellung so weit aus der Gemeinde ausgeschlossen sein, dass die Gemeinde nicht durch ihn zur Sünde verleitet wird. Denn wenn der Mensch weiterhin ganz selbstverständlich Teil der Gemeinde sein kann, als wäre eben nichts gewesen, dann könnten die anderen Geschwister denken, und das könnte ihnen vermittelt werden, naja, Unbußfertigkeit, das ist ja nicht schlimm, es hat ja keine Folgen. Und diese Botschaft darf die Gemeinde nicht vermitteln. Vielleicht kommt jetzt auch wieder der Gedanke hoch, das ist doch zu hart. Gibt es da nicht irgendwie einen besseren Weg? Und das ist ein verständlicher Einwand. Aber bedenkt das, wenn wir ans Ende dieses langen Prozesses gekommen sind, ein Prozess, der wahrscheinlich viele Monate gedauert haben kann, ein Prozess, in dem Personen immer wieder die Möglichkeit wahrgenommen haben, um die Person zur Buße zu rufen, aber sie tut es nicht. Und erst dann, nach diesem dauerhaften Unbußfertigsein, wird die Person aus der Gemeinde ausgeschlossen. Das muss uns bewusst sein. Und dann müssen wir unserem Herrn Jesus vertrauen. Paulus zeigt in Römer 8, 28 und 29, dass absolut alles in unserem Leben zu unserem Besten dient. Und das Beste für Gottes Kinder ist Jesus selbst. Das Ziel, dass wir Jesus ähnlicher werden, das ist das Beste. Und deshalb soll alles, was Gott in unserem Leben tut, letztlich dazu dienen, dass wir seinem Sohn ähnlicher werden. Und manchmal ist dafür auch ein schmerzhafter Prozess nötig. Wir kommen zum letzten Punkt der Predigt. Der gute Hirte ist mit euch. Nachdem Jesus uns gezeigt hat, dass wir eben aus Liebe zur Umkehr rufen sollen und wie dieser Prozess der Wiederherstellung ablaufen soll, kommt jetzt ein wichtiger Trost. Wir sind bei diesem schwierigen Auftrag nicht allein. Der gute Hirte ist mit uns. Ich lese die Verse 18 bis 20. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Diese Verse sind uns sehr bekannt. Sie werden häufig zitiert, oder Teile davon zumindest. Aber wir müssen diesen Abschnitt im Zusammenhang des Kapitels betrachten. Wir haben gerade gesehen, bis Vers 17 geht es um die Wiederherstellung eines Sünders. Und nach diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, ab Vers 21, spricht Jesus über Vergebung. Und das bedeutet, im Zusammenhang des Matthäus Kapitel 18 geht es ganz stark um Sünde, Wiederherstellung und Vergebung. Und deshalb dürfen die Verse 18 bis 20 nicht aus diesem Zusammenhang herausgelöst werden. Jesus bestätigt hier mit wahrlich, dass er sich hinter den Beschluss der Gemeinde stellt. Wenn Gemeindeglieder diesen ganzen Prozess der Wiederherstellung durchlaufen und schließlich zu dem Schluss kommen, dieser Mensch hat seine Sünde erkannt, Buße getan und somit ist er von seiner Sünde gelöst, dann bestätigt Jesus, das sieht der Himmel genauso. Und ebenso ist es auch umgekehrt. Ein unbußfertiger Mensch ist auch vor Gott weiterhin an seiner Sünde gebunden. Und hier ist noch etwas interessant. Wir müssen auf die Zeitform achten, die Jesus verwendet. Wenn die Gemeinde etwas auf der Erde bindet und löst, heißt es, wird es im Himmel gebunden sein. Die Gemeinde löst und es wird im Himmel gelöst sein. Also die Gemeinde bestimmt nicht eigenmächtig, was im Himmel geschehen soll, sondern es ist vielmehr so, dass der Herr den Ausgang des Prozesses bereits gesehen, beschlossen hat und die Gemeinde durch diesen Prozess quasi erkennt, was Sache ist und das, was Gott schon weiß und beschlossen hat, einfach dann nur noch ausführt, weil es im Himmel schon so ist, was die Gemeinde noch tut. Also wir versuchen im Prinzip nur den Willen des Herrn zu erkennen und gehorsam umzusetzen. Und dann in den weiteren Versen wiederholt Jesus quasi seine Aussage und bezieht das dann auf zwei Menschen. Wenn zwei von euch auf die Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten. Und hier müssen wir an wen denken? An die zwei oder drei Zeugen, die Jesus wenige Verse vorher erwähnt hat, die Zeugen im Prozess der Wiederherstellung. Diese Personen stehen nämlich inmitten eines sehr schwierigen Prozesses. Sie haben alles geprüft und versucht, die Personen zu gewinnen. Das ist eine Situation, in der man sehr viel Weisheit braucht. Sie fragen sich, wie sollen wir mit der Person sprechen? Wie gehen wir mit ihrer Reaktion um? Wann ist der richtige Zeitpunkt für den nächsten Schritt? Und deshalb sollen sie beten. Sie sollen darum bitten, dass der Herr ihnen Weisheit gibt. Und der Herr wird sie erhören. Und dann sagt Jesus, ja, wenn sie zwei von euch auf der Erde übereinkommen. Und er spricht davon, dass sie in seinem Namen sich versammeln. Die Zeugen vertrauen darauf, wenn sie diesen ganzen Prozess durchführen, wie Jesus es sich wünscht, dann tun sie das in seinem Namen, in seinem Sinn handeln sie. Und dann dürfen sie darauf vertrauen, der Herr ist die ganze Zeit mit ihnen. Und das begründet Jesus dann auch, Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Jesus spricht später in Matthäus 28, Vers 20 davon, dass er zu jeder Zeit bei seinen Gläubigen ist. Aber hier sagt Jesus konkret etwas zu diesen zwei oder drei Zeugen. Er sagt, ich bin mit euch. Gerade in dieser schwierigen Aufgabe bin ich in eurer Mitte. Und damit bestätigt Jesus noch einmal. Er steht hinter ihrer Entscheidung, die sie in seinem Namen und nach seinem Willen getroffen haben. Der Gedanke, Glaubensgeschwister aus der Gemeinschaft auszuschließen, fällt uns schwer. Und deshalb werden wir hier herausgefordert, Jesu Liebe und Jesu Weisheit zu vertrauen. Denn unser Herr kennt den Menschen viel besser als wir. Er weiß wirklich, was zum Besten eines Menschen dient. In Johannes 15, 1 bis 8 vergleicht Jesus sich mit dem wahren Weinstock und uns mit den Reben. Nur an Jesus haben wir wirkliches Leben. Nur in Verbindung mit ihm können wir Frucht bringen. Und der Weingärtner reinigt die Reben. Er beschneidet sie, er entfernt unnötige Triebe, damit sie mehr Frucht bringen. Jesus gebraucht auch schmerzhafte Prozesse, um uns zu reinigen und geistlich wachsen zu lassen. Manchmal ist Korrektur unangenehm, aber Gott will dadurch nicht zerstören. Er will Frucht hervorbringen. Und gleichzeitig dürfen wir auch niemals vergessen, nichts und niemand kann einen wiedergeborenen Gläubigen von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus ist. Römer 8, 38, 39. Und deshalb ist die entscheidende Frage ganz am Ende für uns: Vertrauen wir Jesus? Vertrauen wir darauf, dass Jesus auch durch den Prozess der Wiederherstellung das Allerbeste für einen Menschen wirkt? Liebe ringt um Wiederherstellung und so ringt Jesus um jedes Schaf. Lass dich dabei von ihm gebrauchen. Amen. Und ich spreche euch noch den Segen unseres Gottes zu. Und zwar mit den Worten, die Paulus am Ende des ersten Thessalonicher Briefes schreibt. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch beruft, er wird es auch tun. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen.